Munich Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem Muckbook Clubhaus.
So, ich begrüße euch zu einer neuen Runde Munich Next Level. Wir haben wieder einen spannenden Gast mit Oliver May-Beckmann in unseren Podcast eingeladen. Wenn es darum geht, die Stadt voranzubringen, München voranzubringen, exemplarisch oder prototypisch für alle zumindest europäischen Metropolen, dann ist es dringend empfohlen, mit Oliver May-Beckmann über das Thema Mobilität in den Städten der Zukunft zu sprechen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir Oliver May-Beckmann, Managing Director des M-Cube Cluster in München, heute zu Gast haben. Herzlich willkommen, lieber Oliver.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Freue mich aufs Gespräch.
Ja, wir haben das schon lange vorgehabt, weil Oliver May-Beckmann natürlich eng verwoben ist mit den Themen von Muckbook, mit den Themen unserer Innovationsplattform Munich Next Level und auch vielfach schon in unseren Zwischennutzungen einige seiner Mobilitätsveranstaltungen durchgeführt hat. Und ich betrachte das immer mit großem Interesse. Man kann auf LinkedIn auch viel lernen, was in München zum Thema Mobilität alles so vorangeht. Und wir haben auf jeden Fall heute einen breiten Bogen, der nicht nur über Mobilität im eindimensionalen Sinne sich spannen wird, wo es zum Beispiel um die Zukunft des Autoverkehrs oder des Fahrradverkehrs geht, sondern der Blick ist viel ganzheitlicher, von der Digitalisierung bis hin zu der gesellschaftlichen Gerechtigkeit, bis hin dazu eben mit der elementaren Frage, wie gehen wir mit dem Raum in unserer Stadt um? All das sind nämlich die Themen, mit denen sich dieses Cluster beschäftigt. Und bevor wir da tiefer einsteigen und jede Menge lernen werden heute, was auch konkret in der zweiten Phase, die gerade genehmigt wurde, vom Bundesministerium und von der Landeshauptstadt passieren wird, wollen wir ein bisschen den Oliver kennenlernen. Ja, ich kenne ihn ja schon ein bisschen, aber auch immer nur so im Vorbeigehen zwischen den Veranstaltungen. Und deshalb freue ich mich wahnsinnig, dass wir hier heute mal zusammensitzen. Und man lernt sich ja besonders gut kennen, wenn man Träume und Visionen von Menschen kennt und weiß, wie ticken die denn eigentlich. Und deshalb ist diese Rignose-Frage am Anfang ja eigentlich immer ein ganz gutes Intro, um zu überlegen, okay, was will denn dieser Mensch eigentlich erreichen und wie glaubt er, dass Dinge vorankommen? Und deshalb frage ich dich natürlich auch unsere entscheidende Frage. Wenn wir sagen mal, 20 Jahre in die Zukunft blicken und uns in München bewegen und du in dieser Stadt unterwegs bist, dann frage ich dich natürlich als M-Cube-Mensch vor allem, wie bist du unterwegs in dieser Stadt, mit welcher Mobilitätsform und wie hat sich die Stadt bis dahin verändert und was wirst du im Rückblick dann dir denken, warum diese Dinge so gelaufen sind, wie sie dann sind?
Ja, das ist eine super, super Einstiegsfrage. Ich bin von Grund auf Optimist und glaube stark an Fortschritt und dass wir wesentlich mehr Potenzial auch jetzt schon abrufen, als wir manchmal so in der Gemengelage immer alle spüren oder fühlen. Es passiert schon viel, viel mehr. Und wenn du mich fragst, in 20 Jahren, werde ich mich wahrscheinlich und hoffentlich immer noch gesund auf dem Fahrrad bewegen. Das ist meine erste Antwort. Und zu Fuß. Und insgesamt sehr intermodal. Da stellt man sich gar nicht mehr die Frage in 20 Jahren. Fahrrad zu Fuß, irgendwelche anderen Formen, mal kurz ins Robotaxi oder die Tram. Nicht durch den englischen Garten, aber woanders wahrscheinlich in 20 Jahren. Und das wird, glaube ich, die größte Veränderung sein, dass man sich gar nicht mehr über die Gefäße und die Art der Fortbewegung Gedanken macht, sondern es ganz automatisch und wie von selbst so einen intermodalen Zugang zu verschiedenen ineinandergreifenden Mobilitätsformen gibt, wenn ich mich von A nach B bewege.
Das ist eigentlich interessant, dass du nämlich, obwohl du dich mit so viel technischen Themen beschäftigst, ja dann doch auch wieder auf das ganz normale Zu-Fuß-Gehen und das ganz normale Fahrradfahren berufst, weil sich ja auch vielleicht viele bei dem ganzen Mobilitätsdiskussion denken, brauchen wir denn wirklich Flugtaxis, brauchen wir wirklich autonomes Fahren? Reicht es in unseren kleinen übersichtlichen Städtchen nicht, wenn wir ein Fahrrad haben, das vielleicht noch eine kleine Batterie hat? Aber ansonsten sind auch oft die Fußwege vielleicht ja der kürzeste Weg im wahrsten Sinne des Wortes. Wie siehst du denn da so die Diskussionen in eurem Cluster vielleicht auch?
Ja, ich glaube, es ist ganz schwierig immer zu sagen, wir brauchen das eine und das andere nicht. Es wird vieles geben und weiterhin auch vieles brauchen. Und die Diskussion Fahrrad oder Auto oder Flugtaxi, alle haben ihren Use Case. Also auf dem Land mit weiten Pendlerwegen werden wir in absehbarer Zeit niemals aufs Auto verzichten können. Weil so viel Investitionen sind wir gar nicht bereit als Gesellschaft in den ÖPNV gerade zu stecken, die wir vielleicht machen müssten, damit es da eine echte Alternative gibt. In der Stadt sieht das ganz anders aus. Also in einer Stadt wie München wird das Fahrrad, wir sehen das ja, 70% fahren mittlerweile mehr Fahrrad als noch vor 10 Jahren, wo der Trend irgendwie hingeht. Aber auch.
Wie viel Prozent fahren jetzt in München nach dem aktuellen Modal Split?
Oh, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Da müssen wir nochmal nachschauen. Der letzte offizielle war 2017.
Seitdem gibt es keinen offiziellen.
Doch, wir haben so ein paar dazwischen gemacht. Das muss ich mir nochmal anschauen. Kann ich dir gerade nicht sagen, wie viel es sind.
Aber um die 20, oder?
Ja. Sogar mehr, ich glaube 27.
Ah ja. Also wir nähern uns einem Drittel Fahrradfahrer auf.
Wenn du magst, schauen wir gleich mal nach. Auf alle Fälle, der Trend ist hier klar. Aber was ich auch sagen möchte, auch Flugtaxis, glaube ich, werden tatsächlich ihren Use Case haben. Ich glaube nicht in der Massenantwort. Also kleine Gefäße als Flugtaxi, auch wenn sie elektrisch sind, werden nie eine Massenantwort haben für die Massenmobilität. Dafür brauchen wir größere Gefäße. Aber in anderen Regionen auf der Welt, in Megametropolen, wo die Wege manchmal 2-3 Stunden sind für eine gewisse Klientel, wird das mit Sicherheit in 20 Jahren, auf deine Frage, was sehe ich in 20 Jahren, werde ich in Sao Paulo, in Shanghai, in Seoul mit Sicherheit Flugtaxis auch sehen.
Du warst ja auch lange in Shanghai oder hast dort gearbeitet. Hm. Wie weit sind die bei der Mobilität schon voraus?
Das ist jetzt schon, Shanghai habe ich 2017 bis 2019 oder 2016 bis 2018, also schon jetzt wieder 6-7 Jahre her gelebt. Seitdem tatsächlich nicht mehr gewesen. War in Korea letztes Jahr, da habe ich viele spannende Sachen gesehen und gesehen, dass auch in Ostasien die gleichen Debatten wie bei uns geführt werden. Seoul hat zum Beispiel im ganz großen Stil in der Stadt Flächen neu gestaltet, grün reingebracht, alte Flüsse hochgelegt. Das, was wir mit Stadtbächen in München auch vorhaben und schon gemacht haben. Seoul im großen Stil. Gleichzeitig fahren autonome Busse als Testfahrzeuge in Seoul rum, um die alten Kaiserpaläste drumherum und gucken, ob das ein Massentransportmittel der Zukunft irgendwie sein kann. Viel, viel Fahrräder. Mhm. Und das ist etwas, was ich in Shanghai zum Beispiel auch 2017, 2018, als diese Bikesharing-Geschichte hochkam, mit ihren ganzen Vor- und Nachteilen. Niemand hätte geglaubt, dass eine so auf Fortschritt orientierte Nation wie die chinesische und auch wo sie herkommen aus der bitteren Armut noch vor 30 Jahren, jetzt Wirtschaftswachstum, dass da irgendjemand wieder aufs Fahrrad steigt. Und 2017 ist ganz Shanghai auf einmal wieder Fahrrad gefahren. Mhm. Und das sind Entwicklungen, die sind nicht singulär, die wir in München sehen oder in Hamburg oder in Münster, in einer Universitätsstadt und Fahrradhauptstadt Nummer 1 in Deutschland, sondern fahrradaktive Mobilität, Intermodale, wie kann ich schnell wechseln, gut wechseln, damit ich entspannt von A nach B komme? Wie kann ich als Stadt Antworten drauf finden auf die großen Herausforderungen, die wir haben, Klimawandel, Klimaanpassung? Das sind Fragen, die wir in Ostasien genauso wie hier sehen.
Naja, und die Antworten sind dort wahrscheinlich dann ähnlich, wie du schon geschildert hast, und auch die Diskussionen mit den Bürgern sind ähnlich. Da gehen wir aber gleich noch tiefer rein, wenn wir nämlich auch zum Beispiel über das eines dieser Pionierprojekte sprechen, die ihr begleitet habt in einer Straße, die inzwischen ein bundesweiter Begriff für die Mobilitätswende ist, die Kolumbusstraße. Da habt ihr viel Learnings mitgenommen und das ist ja genau der Auftrag an euch, wenn wir nämlich nochmal drüber reden, was ist denn überhaupt der Sinn und Zweck von M-Cube? Wir haben da ein Cluster und wenn man irgendwie auf die Website geht, dann liest man: Du willst wirkungsvolle, disruptive und mutige Ideen für die lebenswerte Stadt von morgen voranbringen. Und wir wissen, dass dieses Cluster eben 2022 gegründet wurde, jetzt in die zweite Phase geht und dass es dort ein Team Digital Hub Mobility gibt, in dem 50 Organisationen vertreten sind. Damals standen die auf jeden Fall noch auf der Website. Und das ist, glaube ich, auch was sich unterscheidet von vielen bisherigen Initiativen in der Herangehensweise, dass ihr eben nicht nur die Wirtschaft, nicht nur die Hochschulen, sondern viele Akteure hier zusammenbringt. Aber erklär nochmal, was der Sinn und Zweck des Ganzen dann konkret für die Münchner sein soll. Weil oft hat man ja das Gefühl, okay, ihr macht irgendwelche Talk-Veranstaltungen im Mokbo-Clubhaus und im Podcast erzählt ihr über die Mobilitätswende. Aber was sind die konkreten Ergebnisse, die ihr erhofft?
Ja, gerne. Genau, also Das erste ist wirklich wir. Ein Cluster ist ein Zusammenschluss von ganz vielen Organisationen, die sich zusammengetan haben, um die Mobilität der Zukunft. Wobei eher andersrum, die Zukunft der Mobilität, nicht die Mobilität der Zukunft. Es ist semantisch, es ist tatsächlich, sind zwei unterschiedliche Sachen. Die Zukunft der Mobilität gestalten wollen, aus München heraus. Und ein Cluster ist keine neue Organisationsform, keine neue Rechtsform, die irgendwo gegründet wurde. Ein neues Haus, wo irgendwelche Menschen eingestellt werden, Departments gegründet werden, Abteilungen, in 5 Jahren fangen wir an zu arbeiten. Sondern ein Cluster ist ein Zusammenschluss von existierenden Mobilitätspionieren. Und die Bundesregierung finanziert das auf 9 Jahre. Die sagt, München bringt alles mit, die Region München, um Vorreiterin zu werden für neue Ideen. Und das Ziel ist, dass diese Ideen, die wir ertesten, die wir entwickeln auf aktuelle Lösungen, so weit treiben, Prototypen und Ergebnisse so weit treiben, dass die in die Umsetzung gegeben werden können. Und da wird schwer zu erklären, was heißt Umsetzung. Umsetzung kann bedeuten, dass bei uns Startups hervorkommen, die neue Lösungen für digitale Buchungsverfahren für intermodale Mobilität der Zukunft irgendwie haben. Oder neue Formen der Elektro-Sharing-Angebote für Elektrofahrzeuge. Aber nicht alle Innovationen und neue Ideen sind immer Startups, sondern ganz viel kann auch klassisch in der klassischen Industrie, KMUs, große Automobilhersteller entstehen, die wir mit unserem Ansatz in diesem Cluster, wo immer in allen Projekten Zivilgesellschaft und Verwaltung, Wissenschaft und Industrie zusammenarbeiten, anders ertestet werden und mit anderen Qualitäten entwickelt werden, als wenn es nur die Industrie selber machen würde. Und die dritte Variante ist, dass die Verwaltung und die Politik besser und schneller Entscheidungen treffen kann und besser und schneller umsetzen kann.
Das heißt, ihr arbeitet konkret mit dem Mobilitätsreferat zusammen?
Mobilitätsreferat, Planungsreferat, Baureferat, Wirtschaftsreferat. Denn im Endeffekt die Mobilität, die wirkliche Mobilität und die Stadtgestaltung ist eine Aufgabe der Stadt und der Stadtverwaltung. Und damit die Verwaltung schneller und besser Dinge umsetzen kann, für die sie den politischen Auftrag haben, brauchen sie Prozessinnovationen und Erkenntnisinnovationen. Und die ertesten sie zusammen mit uns, mit Industrie, mit realen Partnern vor Ort, bevor sie es dann in ihre eigenen Prozesse übernehmen.
Erkenntnisinnovationen, sehr schönes Wort. Prozessinnovation. Das wurde jetzt auch bewertet nach 2 Jahren, ob denn da genug Innovationen entstanden sind. Und ich habe mitbekommen, ihr wart gespannt. Man weiß ja gerade in den Zeiten knapper Kassen nie, wie es mit Förderungen weiterläuft, aber man kann euch gratulieren. Im August gab es dann auch von Bundesministeriumsseite das Go für die nächste Phase, die jetzt, glaube ich, wieder 2 Jahre?
3 Jahre.
3 Jahre läuft.
Jeweils 3 Jahre.
Mit 15 Millionen auch vom Bund gefördert. Die Stadt legt auch noch was dazu und alle möglichen Partner, die Unternehmertum, die Stadtwerke, BMW, SAP, Airbus, Green City ist auch dabei. Und wenn wir jetzt überlegen, diese erste Phase, was hat die wirklich jetzt vorher hervorgebracht, wo ihr sagt, das hätte es sonst nicht so gegeben? Wir haben den Wiesenshuttle gehabt.
Wir haben gerade das Oktoberfest rum.
Jeder Münchner hat diesen Wiesenshuttle gesehen, mindestens in der Zeitung. Vielleicht da auch gleich ein Ergebnis. So, wie lief der Wiesenshuttle? Ja. Wie hieß der jetzt genau? Hatte der nicht
Edgar.
So? Edgar.
Excellent Driving Garching, weil in Garching unser Forschungscampus und der TU München ist mit den Fahrzeugtechnikern, genau. Aber vielleicht zurück, genau. Die ersten 3 Jahre sind jetzt vorbei, wir wurden evaluiert und haben in diesen 3 Jahren relativ viel, vor allen Dingen auf den Prozessebenen, das ist wieder ein bisschen trocken, aber ich versuche es zu erklären, gelernt. Denn der Sinn von diesem Cluster, und das ist einer von insgesamt 14 Clustern, die über Deutschland gelegt wurden, ist eine neue Form der echten Co-Creation, der echten Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Industrie und Wissenschaft für die Umsetzung zu schaffen. Früher war es so, lapidar gesagt, die Forschung hat im Elfenbeinturm geforscht, hat irgendwelche Paper hervorgebracht und im besten Fall wurden davon vielleicht 5-10% gelesen vom Erkenntnisgewinn, was so Trends weltweit sind, was neue Lösungen sein könnten für große Herausforderungen. Die Industrie macht ihre eigene Forschung, rein businessorientiert und in der Verwaltung muss dann zusammengepuzzelt werden, was denn die richtigen Antworten eigentlich auf die Fragen sind. Eine neue Co-Creation sieht vor, dass diese drei Einheiten im Schulterschluss zusammen in Teams Herausforderungen lösen. Und das immer wissenschaftsbasiert. Also der MQ-Cluster wird von der TU München geleitet. Ich bin an der TU München angestellter Geschäftsführer. Und das hilft uns, anders als anderen Initiativen, die gesellschaftliche Debatte, die gerade bei Mobilität so wichtig ist und so schnell aufploppt, besser zu führen. Weil wir sind nicht for profit, wir sind nicht ideologisch, nicht parteiisch, wir sind dem Erkenntnisgewinn verpflichtet als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und das ist der Kern inhaltlich einer gesamten Bandbreite der Zukunft der Mobilität. Und ganz, ganz viele Erkenntnisse und ganz viele Prototypen hervorgebracht. Also Kolumbusstraße hast du gerade angesprochen. Wir haben 3 Jahre lang dran geforscht und getestet, wie die Quartiersentwicklung der Zukunft aussehen kann. Wie kann Partizipation besser, schneller, umfangreicher oder auch nicht umfangreicher stattfinden. Wir haben zum autonomen Fahren gerade vor 2 Wochen das Wiesn-Shuttle gehabt am Oktoberfest unter maximal chaotischen, herausfordernden Situationen gezeigt. Und auch Daten gesammelt, wie autonomes Fahren wirklich robust, wirklich sicher werden kann. Ich meine, wir haben gestern...
Was kam raus? Man hat ja das Gefühl, wahrscheinlich ist der die ganze Zeit nur stehen geblieben, weil so viel Gewusel war, dass er auf Nummer sicher geht und gar nicht mehr
vorwärts kommt. Und das war das Spannende. Also wir haben viele Experten, Expertinnen gehabt und ganz viele Bürgerinnen, die mitgefahren sind mit Wiesnbedienungen, die morgens eingestiegen sind, meinen so, das mache ich mal und fahre mal mit. Der ist wahnsinnig smooth gefahren. Aha, das haben sie uns alle gesagt, im Vergleich zu all denen, die schon kommerziell auf den Straßen sind. San Francisco, Waymo von Google mit unfassbarer Finanzkraft dahinter, die viel früher angefangen haben, auf den Straßen zu testen als wir in Deutschland und viel risikoaffiner auch bei sowas sind, aber die auch mehr stocken noch. Mhm. Und das hat bei uns tatsächlich, haben wir nachweisen können, dass die Technik bei uns nicht schlechter ist, im Gegenteil.
Das heißt, es ist auch eine eigene entwickelte Technik gewesen und nicht.
Also mit ganz vielen Partnern zusammen, zusammen entwickelt und für 2 Tage im Umfeld dort gefahren. Und warum das so wichtig ist, also Elon Musk hat sein Robotaxi vorgestellt, weltweit, Riesenaufmerksamkeit. Ne? Und sein Fahrzeug soll in 2 Jahren in Serie produziert werden, keine LIDAR-Sensoren, nur mit Kameras und glaubt, dass das so funktionieren wird. Und das funktioniert in vielleicht 95% der Fälle. Aber in 5% der Fälle musst du noch sicherer sein. Da brauchst du andere Technik in diesen Extremsituationen. Wenn du nur ein Taxi auf der Straße hast, das kann vielleicht die Wiesn mal umfahren und sagen, das ist mir zu chaotisch mit 300 Leuten. Aber wenn du das skalieren willst und als echte Alternative für den ÖPNV denkst, die Robotaxis, dann müssen die alle zu 100% sicher sein. Mhm. Weil einen Unfall verkraften wir, aber wenn 10.000 in der Stadt rumfahren und wir haben dann einmal im Jahr von 10.000 Taxis einen Unfall und einen Fahrradfahrer, der angefahren wurde, dann kriegen wir ein Problem. Und da sind die Amerikaner ein bisschen, die gehen da anders ran und wir gehen genau auf diese extremen Situationen und wollen da die Technik sicher machen. Und das haben wir gemacht. Wir haben, glaube ich, über 300 Kontaktpunkte im Umkreis von einem, weiß ich nicht, 50 Meter teilweise gehabt, wenn aus der U-Bahn die Wiesngäste rauskamen und dran vorbeigelaufen sind. Und er ist gefahren, der Edgar.
Und das also alles. Keine Panne. Gab es keine Panne, wo plötzlich mal was ausfiel oder anders gelaufen ist, als ihr dachtet?
Na, wir haben sicher, also man muss mit Sicherheitsfahrer fahren. Der musste auch manchmal eingreifen, ganz klar. Und wir haben auch eine ferngesteuerte Warte, also wo man von außen drauf zugreifen kann und das Auto steuern kann, wenn die Technik selber sagt, das ist die, ich fahre runter, ich fahre nicht weiter. Und das alles 3 zusammen, wurde bewiesen, kann tatsächlich funktionieren. Und warum machen wir das? Wir glauben nicht, dass wir alle irgendwann alleine in unserem Auto sitzen, Zeitung lesen und das Auto fährt uns von A nach B, sondern wir glauben, dass in Zeiten von Fachkräftemangel, von immer teurem ÖPNV, autonomes Fahren, autonomes öffentlicher Nahverkehr eine massive Lösung sein wird, um mehr öffentlichen Nahverkehr anbieten zu können, günstiger anbieten zu können und die Schnittstellen zwischen Bushaltestellen, zwischen S-Bahn-Knotenpunkten mit einer erweiterten Alternative für Mars-Services anbieten zu können.
Trotzdem wird jetzt ja noch in sowas investiert wie den Trambahnausbau, die zweite Stammstrecke. Viele sagen ja auch, dass dieses autonome Fahren mit kleineren, kompakten Mehrpersonenfahrzeugen eigentlich die Zukunft des ÖPNV ist. Wie ist da eure Meinung?
Da müssten wir jetzt mal das ganze Team, das sind ja über 100 Mitarbeiter, die in MCube in der ersten Phase arbeiten, das sind die echten Experten für diese einzelnen Fragen nochmal hingehen. Mhm. Aber ich kann versuchen, als Generalist, der diese ganzen Strömungen, die ganzen Ideen immer wissbegierig irgendwie aufsaugt und jetzt eine Antwort darauf zu geben, das wird es immer die nächsten 50, 70 Jahre brauchen. Wir brauchen große Gefährte. Wir brauchen Tram, wir brauchen U-Bahn, wir brauchen S-Bahn, die 400, 600, 700 Personen im 5-Minuten-Takt von A nach B fahren können. Mhm. Da wird diese kleine Lösung wird nie eine komplette Alternative sein. Sie wird es ergänzen können. Gerade so wenn du dir München anschaust, umso zentrierter du wohnst, umso mehr Angebote hast du vom ÖPNV, Mobilitätsangeboten. Umso weiter du weg bist, weniger. Und da sind manchmal für Menschen mit Gehbehinderung, für älter werdende Menschen, für Leute, die es wirklich wahnsinnig eilig haben, weil die Kinder morgens irgendwie, es hat zu lange gedauert und so weiter, die Wege zur S-Bahn-Stationen manchmal noch zu weit sind. Deswegen dann doch, und das ist absolut ineffizient, ins eigene Auto steigen, mit dem eigenen Auto pendeln. Und da brauchen wir Antworten in diesen Gebieten, die dann ergänzend zu diesen großen Massenbeförderungsvehikel mit autonomen Kleinstbussen Personen fahren können.
Also die schienengebundenen Verkehrsmittel haben weiterhin eine Berechtigung.
Genau. Eurer Meinung. Und einerseits in der Stadt und dann vielleicht noch ganz kurz, wo wir auch einen großen Use Case sehen, ist tatsächlich auf dem Land die Ruftaxis nehmen zu. Also die Nachfrage nach Ruftaxis. Ich komme irgendwo in Bad Tölz abends an und muss noch 13 Kilometer weiterfahren. Da gibt es Ruftaxis, die kann ich rufen, die kommen, die sind teuer. Da sitzt jemand drin, der muss das fahren. Ist nicht 24 Stunden abrufbar aus den ganzen Gründen. Und das werden die Use Cases für diese autonomen kleinen Shuttle sein, die dann auch auf dem Land Alternativen geben können, dass ich von der einen Bushaltestelle, die es gibt, und die eine S-Bahn-Stelle tatsächlich weiterkomme in mein Dorf, in meine Wohnung, in mein Haus.
Aber dann weiß ich jetzt schon, dass ihr keine Freunde bei den Taxileuten habt.
Ja.
Aber es ist vielleicht Disruption, was du ja auch in deiner anfänglichen... in deinem Statement hattest. Wirkungsvoll, disruptiv, aber auch mutig. Das heißt, man braucht auch manchmal Mut, sich mit jemandem anzulegen, um Veränderungen auf die Straße zu bringen. Wo wir vielleicht schon, ich wollte jetzt eigentlich nochmal auf diesen, bevor wir jetzt beim Kolumbusstraßenprojekt bestimmt hängen bleiben, wollte ich nochmal kurz auf dieses Gerechtigkeitsthema eingehen, was du gerade beschrieben hast, dass gerade natürlich auch in den Gebieten, wo Wohnungen günstiger sind, die Mobilitätsangebote schlechter sind, vielleicht auch mit ein Grund, warum die Wohnungen günstiger sind und ihr euch mal das auch vorgenommen habt, zu untersuchen mit einer Karte der Gerechtigkeit, der Mobilitätsgerechtigkeit in München. Das ist sicher auch was hier jeden interessiert, der gerade zuhört. Was habt ihr genau untersucht und was kam raus?
Ja, das ist eins unserer spannendsten Projekte eigentlich. Mobilitätsgerechtigkeit in Metropolregionen heißt das. Und da haben meine Kollegen und Kolleginnen, also Alexander Wendland von der TUM, David Duran und viele, viele andere Kollegen, Green City war auch mit dabei, ein digitales Tool entwickelt, wo man auf Quartiersebene unter ganz vielen Parametern nachweisen kann, wie gerecht Mobilität verteilt ist und wie angewiesen man auf welche Mobilitätsform ist. Open Source, das kann man jetzt vergleichbar, also jede größere Metropolregion könnte kommen und sagen, unseren Datensatz schließen wir da an und machen das Gleiche für Duisburg oder für Magdeburg oder was auch immer. Und da geht es uns darum, wir haben ihn dann auch Mobilitätsungerechtigkeitsatlas genannt, weil Mobilität wahnsinnig ungerecht irgendwie verteilt ist. Und gerade Menschen mit weniger Einkommen, Sozialschwache, viel mit Migrationshintergrund, haben eine viel geringere Möglichkeit, Auswahlmöglichkeit an Mobilitätsformen und gleichzeitig weniger Geld und sind angewiesen auf eine Form, auf Autos. Das geht so weit, dass wir, während als das Deutschland-Ticket vor 49-Euro-Ticket, vor 9-Euro-Ticket, wenn wir uns erinnern, vor 2 Jahren eingeführt wurde, erstmal 3 Monate, da haben wir eine große Analyse gemacht und haben ganz München getrackt, wie die das nutzen. Und da haben uns Stimmen erreicht aus dem Hasenberge, Lehrer, die meinten, wir konnten das erste Mal Kinder vom Hasenberge den Marienplatz zeigen. Die sind noch nie am Marienplatz gewesen, weil sie sich das den ÖPNV nicht leisten können. Und weil viele andere Sachen noch dazukommen. Aber Also man merkt einfach, wie unfair oder ungerecht Mobilität verteilt ist. Und in München haben wir so eine Achse, das ist jetzt schwierig, im Podcast vielleicht zu erklären, haben wir eine Achse rausgefunden, die einmal die Isar senkrecht fast runtergeht und dann Stammstrecke, also S-Bahn-Strecke von Ost nach West geht. Mhm. An dieser Achse selber ist es sehr gut verteilt und umso weiter diese Achse, auch kein Rocket Science, man entfernt ist und in den äußeren Ringen, umso schwieriger wird es.
Ja. Und genau, da wären zum Beispiel auch so Robotaxis dann vielleicht eine Lösung, weil man nicht überall die Trambahn hinlegen kann.
Robotaxis nochmal als Alternative, aber München hat tatsächlich ja auch im Vergleich zu anderen Städten diese Sternform auch angelegt. Alles muss ins Zentrum fahren, wenn ich von Ost nach West möchte, bevor man nach Norden oder Süden kann. Mhm. Also die Pläne, dass man tatsächlich über Tram oder andere Möglichkeiten viel mehr Verbindung zwischen Ost und West und Nord und Süd fern des Zentrums macht, ist also rein theoretisch absolut naheliegend. Wir können nur Handlungsempfehlungen geben, umsetzen müssen es andere.
Mhm. Genau, umgesetzt habt ihr aber so Pilotprojekte, ja, diese sogenannten Piloten, wie zum Beispiel eben in der Kolumbusstraße. Und das ist ja eben eigentlich ganz interessant, weil als Mobilitätscluster habt ihr euch da auch viel damit beschäftigt, eigentlich Mobilität zu entfernen. Weil wenn man sich die Bilder anschaut von der Kolumbusstraße, ging es ja darum, dass da, wo vorher Mobilitätsgefäße, wie du so schön sagst, standen, standen dann eben Kindergefäße in Form von Sandkasten oder ähnlichem und viel Grün und temporäre Pflanzen wurden aufgestellt. Trotzdem gab es eben viel Protest der autofahrenden Bevölkerung und viele fühlten sich wieder bevormundet, übergangen, schlecht informiert. Und das ist so ein Paradebeispiel, denke ich, für viele Prozesse und deshalb würde ich da gerne mal so ein bisschen tiefer einsteigen, was so eure Learnings daraus waren und warum ihr da jetzt so ein konkretes, wie es überhaupt kam, dieses konkrete Projekt Kolumbusstraße zu umzusetzen.
Also ja, eins der spannendsten Projekte, die wir die letzten 3 Jahre gemacht haben, definitiv, auch genannt Leuchtturmprojekt, 3 Leuchtturmprojekte hatten wir, Wiesenshuttle, Kolumbusstraße, AQT, und Tracks, da geht es um Experimente. Und was haben wir gemacht? Wir haben insgesamt einen Prozess aufgesetzt, 3 Jahre, wie man Quartiersentwicklung neu denken kann und weiterdenken kann. Mobilität im Quartier, Aufenthaltsqualität, Klimaanpassungsmaßnahmen, alles kollektiv auch zusammengedacht. Und im Kern stand ein sogenanntes Reallabor. 5 Monate tatsächlich Interventionen vor Ort hineinzubringen und zu ertesten, was ankommt, was wahrgenommen wird, was eine Alternative sein kann und wie sich Mobilitätsverhalten und Einstellung auf Mobilität und Stadtgestaltung sich innerhalb dieser Zeit ändert. Und das haben wir letztes Jahr gemacht und ja, da gab's Proteste, Leute, die das nicht gut fanden. Das waren aber nicht rein Autofahrer oder Autofahrerinnen. Das würde ich gar nicht an so einer Grenze irgendwie aufmachen. Mhm. Sondern da ging es eher darum, dass massiv war es nicht, aber klare Veränderungen vor Ort, vor meiner Straße, Menschen unterschiedlich aufnehmen. Es gibt Menschen, die sind neugierig, die rufen Juhu und ich bin gespannt, was hier passiert. Keine Ahnung, wo es hingeht, die Reise, aber toll, dass mal was sich ändert. Und es gibt Menschen, die da skeptischer drauf reagieren. Und das ist ja exemplarisch für alle Veränderungs- und Transformationsprozesse, die wir haben. Von der Elektromobilität, Mobilitätswende, Verkehrswende bis zur Energieumgestaltung, Solargestaltung, Energie, you name it. Ne? Und eine wesentliche Erkenntnis aus unserer Perspektive war, dass man die Menschen vor Ort, wie soll ich es ausdrücken, viele sagen, es braucht mehr Partizipation, es braucht mehr Einbindung der Bürger und Bürgerinnen. Ja, es braucht viel, es muss viel kommuniziert werden, viel wirklich aber auch zugehört werden. Was interessiert euch und warum interessiert euch das? Und was wollt ihr und was wollt ihr anders haben? Und das lernt man nicht, wenn man mal ein Wochenende irgendwie eine Straße, mal einen verkehrsfreien Sonntag irgendwie organisiert, sondern da muss man ein bisschen länger und ein bisschen klarer auch zeigen, was die Alternativen sind. Und du meintest, wir haben weniger Mobilitätsgefäße vor Ort gehabt. Das stimmt gar nicht. Wir haben im Gegenteil, wir haben neue Mobilitätsformen auch reingebracht. 2 Mobilitätspunkte mit der Landeshauptstadt München, Lastenrad-Sharing-Angebote, andere Formen. Mhm. Und dazu kommt noch, dass Mobilität ja nicht nur die Frage ist, wie ich von A nach B komme, sondern wie ich auch den öffentlichen Raum dazwischen gestalte. Und ist der nur für das von A nach B kommen optimiert oder hat der öffentliche Raum auch noch eine andere Bedeutung? Und das sind die Debatten, die wir 5 Monate vor Ort geführt und jetzt auch in einer großen Publikation halt die Erkenntnisse dabei rausgebracht haben. Und da ist das Spannendste, was rausgekommen ist im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir bis in die Tagesschau es hieß, niemand möchte das und der Protest und es hat eine Anwohnerin immer von Krieg gesprochen, in die Kamera gesprochen, hier würde Krieg herrschen.
Was natürlich immer liebend gern von den Journalisten aufgegriffen wurde in den Überschriften, mit Wasserpistolen bewaffnet auf dem Balkon stehend.
Ja, genau. Und also eine Wortwahl, die überhaupt gar nicht adäquat war für das, was stattgefunden hat. Also grün, eine Wiese, eine Sandfläche, Urban Gardening, Aufenthaltsflächen, Bürgertreffpunkte gebaut, das hatte nichts mit Krieg zu tun, aber trotzdem haben sich Leute halt gestört gefühlt, haben geklagt und haben gesagt, sie fühlen sich nicht genügend mitgenommen. Und das haben wir sehr genau analysiert und daraus Erkenntnisse, wie kriege ich das besser hin? Also wie kriege ich noch mehr Leute tatsächlich kommunikativ, wann, zu welchem Zeitpunkt, mit welcher Message abgeholt, dass sie sich abgeholt fühlen? Und das Zweite ist, was wir rausgefunden haben, was viele, also was aber auch kein Rocket Science ist, du wirst nie alle abholen können. Und da muss man dann aber auch vielleicht ein bisschen gelassener mit umgehen. Es gibt nicht wir machen Innovationen und Tests und Projekte, aber dann die Politik, die hat einen politischen Auftrag. Und ein politischer Auftrag heißt nicht, dass 100% immer dahinter stehen, sondern sie kriegen einen Auftrag, etwas umzusetzen. Und wenn dann aber nicht alle abgeholt oder sich abgeholt fühlen, heißt das nicht, dass man sofort stoppen muss. Denn jetzt, Erkenntnis, ein Jahr später, 70% der Menschen in der Au begrüßen und würden Parkplätze für Grünflächen umwandeln. Mhm. Das zeigt einfach, die Menschen sind manchmal, oder nicht manchmal, die Menschen in München sind viel weiter, als wir es manchmal glauben. Mhm. Das heißt ja immer so im Diskurs, und da vielleicht nochmal zurück zu der ersten Frage, was treibt mich oder uns an? Wir wollen halt München voranbringen. Zukunftsfest machen, zukunftssicher, dass wir alle besser leben können. Und häufig hab ich das Gefühl, dass wir aber der Gesellschaft weniger zutrauen, als die Gesellschaft bereit ist zu machen. Vorsichtig und nicht noch mehr Zumutungen. Es gibt welche, zu Recht, die das als Zumutungen betreffen. Also wenn eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger nachts um 11 auf sein Auto angewiesen ist, weil es keine Option gibt, dann müsste diese Person ausgewiesene Parkplätze haben, damit die in ihr Auto steigen können. Da muss man schon differenziert reinschauen. Aber dieser Einzelfall bedeutet dann nicht, dass 10.000 andere auch ihre Parkplätze unbedingt vor der Tür haben müssen. Und da sind die Menschen viel eher bereit, genau diese Abstriche auch zu machen. Zu sagen, ich will eigentlich schneller vorangehen. Ich verstehe meinen Teil in der Gesellschaft. Und persönlich wäre es mir bequemer, wenn ich könnte mit meinem Auto, wenn ich einmal im Monat damit fahre, direkt vor der Tür einsteigen. Aber es ist gar nicht notwendig. Ja. Und diese Debatte müssen wir, glaube ich, ein bisschen mehr führen.
Noch. Aber trotzdem wird ja auch die Politik und die Verwaltung immer wieder ausgebremst, unter anderem ja durch die Gesetze. Wie du auch schon erwähnt hast, auch die Klage in der Kolumbusstraße war ja am Ende erfolgreich und führte zu einem vorzeitigen Ende. Oder gibt es aber so verschiedene Geschichten zu. Vielleicht klärst du das nochmal auf. Das heißt immer, das sei am Ende verboten worden, aber so war es ja nicht.
Das ist falsch. Es gab einen Vergleich. Also das Gericht hat nicht eindeutig gesprochen und hat gesagt, kriegen wir einen Vergleich hin. Und wir haben den Vergleich zugestimmt, 7 Tage vorher als geplant, das zu beenden. Dementsprechend.
Und was waren die beiden Argumente, die gegenüberstanden? Also warum musstet ihr 7 Tage vorher aufhören?
Das Problem ist, dass es, und da hätten wir uns eine klare Rechtsprechung in welche Richtung auch immer erwünscht, dass es nicht rechtlich gesichert ist, wie man oder unter welchen Voraussetzungen man Experimente im Straßenraum machen kann. Das ist die Schwierigkeit. Die Bundesregierung, die Ampelregierung hat diese Experimentierklausel in den Koalitionsvertrag geschrieben. Das soll und wurde jetzt auch tatsächlich ein Stück weit eingebracht, dass viel mehr auf kommunaler Ebene getestet und ausprobiert werden kann. Aber die Straßenverkehrsordnung war vor allem letztes Jahr dann noch ganz klar nicht aussagend. Also es fehlte die rechtliche klare Rahmenbedingung für so etwas. Das forderten und fordern in einer Initiative mit über 1000 Kommunen deutschlandweit, fordern diese Novelle der Straßenverkehrsordnung, das spielt da Hand in Hand. Ich glaube, 40% CDU, CSU geführt, dann SPD-Bürgermeister, Grünen-Bürgermeister fordern alle mehr Mitbestimmung. Die Kommunen sollen selber bestimmen, wo kommt Tempo 30, wo kommt eine neue Ampelschaltung irgendwie hin, und brauchen diese Freiheit vom Bund. Und die Gesetzesnovelle ist jetzt durch den Bundesrat durch, aber ein bisschen weich. Also da könnte man auch noch tiefer reingehen. Da müssen wir mal unsere Wissenschaftler und Rechtsexperten mal fragen, was genau da noch alles verbessert werden müsste. Aber es reicht immer noch nicht aus. Mhm. Und da hätten wir uns zum Beispiel letztes Jahr auch eine klarere Aussage erwünscht. Was dürfen wir denn richtig?
Mhm. Genau, weil da ist ja auch, wenn man mit Georg Dunkel spricht und seinem Mobilitätsreferenten, sind ja oft die Hände gebunden, wie man ja auch in der Weißenburgstraße gesehen hat, wo auch die Fußgängerzone verschoben wurde, aufgrund rechtlicher Bedingungen um eine Woche zwar auch wieder nur, glaube ich, aber doch auch wieder Probleme entstehen. Das heißt, man braucht diesen Mut, Dinge umzusetzen, dann aber auch gute Nerven, Dinge umzusetzen. Und bei der Kolumbusstraße ist jetzt eben die Frage, entsteht dann aus diesem temporären Projekt auch wirklich für die Au etwas Langfristiges? Wie geht's da weiter?
Ja, also das liegt nicht in unserer Hand. Wir testen und probieren und geben Handlungsempfehlungen heraus. Das Mobilitätsreferat und die Landeshauptstadt kann jetzt Verkehrsprojekte, Mobilitätsprojekte anders, vielleicht schneller mit anderen Prozessen umsetzen, als es vielleicht noch vor 2 Jahren konnte. Mhm. Deswegen ist die Landeshauptstadt dabei und lernt dabei. Und gleichzeitig jetzt in der Au ist zum Beispiel auch eine Bürgerinitiative entstanden. Die haben den einen Teil, das ist nicht in der Kolumbusstraße, sondern am Schlotthauer Platz und am Entenbachplatz, beantragt, den dauerhaft umzugestalten. Und da ist jetzt ein Community-Garten entstanden. Ich weiß nicht, ob du es schon angeschaut hast, mhm. Entenbachplatz. Das war da, wo wir vor 2 Jahren mit Jan Kamenski, dieser digitale Utopist, der so Straßen irgendwie in die Zukunft bringt mit ganz viel Grün, da haben wir an der Häuserwand seine Utopien gezeigt, wie die Kolumbusstraße und die Au aussehen könnte. Und jetzt ist tatsächlich an der einen Stelle dauerhaft ein wunderschöner Garten entstanden. Mhm. Ohne uns, da haben wir als TUM, als M-Cube gar nichts mit zu tun. Eine Bürgerinitiative, die vor Ort mit dem Bezirksausschuss gesagt hat, das wollen wir, Anträge gestellt hat und das jetzt umgesetzt hat. Und das ist die Ebene, die sowas machen
muss. Das motiviert doch auch,
oder? Das motiviert total.
Und das ist vielleicht jetzt auch mal eine Frage, wenn du das seit 2 Jahren jetzt machst, gefühlt machst du es seit 10 für mich so irgendwie, ja, irgendwie, es ist ja so viel passiert in diesen Jahren. Wie gehen dir da nicht auch manchmal die Sachen auf die Nerven, dass du sagst, mein Gott, egal was man vorschlägt, immer ist irgendeiner dagegen und immer dieses Gezerre. Wie gehst du damit um, mental?
Ja, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin immer happy und das. Die ganzen Prozesse sind immer genauso schnell und genauso gut und zielstrebig und unideologisch und unparteiisch, wie wir uns das alles wünschen würden fürs Gemeinwohl für München. Aber auf der anderen Seite bin ich auch Realist genug und verstehe die Zwänge, unter denen alle Stakeholder in München stehen. Aber ich würde mir wünschen mehr Gelassenheit. Ich würde mir wünschen mehr das Gemeinwohl als Ganzes, als einzelne Parteiinteressen zu sehen. Gerade in so einem Thema wie Stadtgestaltung und Mobilität.
Okay, aber hilft dir denn bei der Herangehensweise, die Dinge zu betrachten, auch deine berufliche Genese, dein Werdegang, dass du ja auch im Grunde aus der Start-up-Kultur kommst und im Stratcheck Center warst du dann Head of Ecosystem, was auch immer das genau bedeutet, warst an der Hochschule München als Dozent tätig und vielleicht kannst du nochmal beschreiben, was es dir auch hilft und was wir vielleicht auch alle lernen können von dem Mindset, das wir im Grunde in dieser Start-up-Kultur erleben.
Ja, da würde ich sogar ein bisschen weiter noch ausholen. Ich komme aus einem sehr politischen Haushalt. Meine Mutter war stellvertretende Bürgermeisterin in einem kleinen Dorf Niedersachsen in den 80ern berufstätig. Hat schon immer gezeigt, wie man mit Engagement Sachen umsetzen kann. Umsetzen. Also aus nicht nur Theorie, sondern wirklich anpacken kann und umsetzen kann. Und das hat mich schon immer angetrieben. Das habe ich in vielen beruflichen Stationen so auch immer gemacht und gesehen und vorangebracht. Und mir war gar nicht bewusst, dass das eigentlich im Kern so einen Entrepreneurial-Charakter hat. Mhm. Also so ein, und Entrepreneurial ist nochmal was anderes als rein unternehmerisch. Ein Entrepreneurial-Mindset bedeutet, risikoaffin, kreativ in die Umsetzung zu gehen, Lösungen zu suchen, sich nicht mit einem Prozess zufrieden zu geben, sondern zu sagen, dann suche ich einen anderen Prozess. Ich suche den Weg, um das, was wir vorhaben, irgendwie umzusetzen. Und das braucht es, um erfolgreiche Startups zu gründen. Es braucht noch viel mehr, aber das ist das Erste, was es. Und dieses Mindset brauchen wir in der Verwaltung, das brauchen wir in der Wissenschaft, das brauchen wir in dieser ganzen Innovations-Transformationsgebiet. Wie kriegen wir aus der Theorie das Wissen in die Umsetzung viel stärker? Und das ist etwas, was M-Cube und den Cluster auch ausmacht. Wir sind ein Anwendungscluster, so sagt das BMBF, das Forschungsministerium immer. Ihr seid kein Forschungscluster, ihr seid ein Anwendungscluster. Ihr sollt Sachen in die Anwendung bringen. Und dafür kann man sehr viel aus dieser Startup-Kultur lernen. Und auf der anderen Seite können wir jetzt mit der Stadt und diesen Reallaboren ganz vielen Startups die Spielwiese geben, Sachen wirklich mal zu testen. Also Veomo, super Startup aus München, die digitale Schnittstellen für öffentlichen Nahverkehr, Mobilitätsformen an einen Ort bringen, die können in so einem Reallaboren unter realen Bedingungen ihre Businessmodelle schärfen. Mhm. Viper Vertical Parking für die zweite Phase mit ihrem Turm, wo sie auf dem Platz von 3 Parkplätzen 14 bis 20, vielleicht 22 Autos irgendwie in der Höhe wie so ein Paternoster parken können. Die können in solchen Umfeld schneller und stärker ihre Sachen testen, als es sonst der Fall wäre, wenn es so Reallabore, so Experimente, so Experimentierfelder in der Stadt nicht geben würde. Unsere damalige zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschein hat das mal vor 2 Jahren auf dem Nachhaltigkeitstag der TUM gesagt. Sie saß da mit unserem Präsidenten und hat die TUM und alle eingeladen und hat gesagt, nutzt die Stadt als Experimentierfeld. Ihr habt so viel Wissen. 50.000 Studierende, über 1.000 wissenschaftliche Mitarbeiter. Da ist so viel Wissen da. Lasst uns zusammen partizipieren und gucken, wie wir damit München stärker voranbringen. Und das hat viel mit Transformation, Start-up, Umsetzung zu tun. Und das macht auf der anderen Seite dann auch so die Freude, wenn ich mir die 3 Jahre angucke. Mhm. Weil wir setzen Sachen um. Also das Wiesn-Shuttle war großartig, ACT war großartig, der Mobilitätsungerechtigkeitsatlas. Wir haben jetzt eine Vollkostenperspektive auf Mobilität entwickelt, wo man gucken kann, was kostet uns als Gesellschaft, wenn ich alleine mit dem Roller oder mit dem Fahrrad oder mit der Tram von hier zum Hauptbahnhof fahre. Und das hilft Stadtgestaltern später ganz viel besser Entscheidungen zu treffen, wo investiert werden soll. Und das sind so konkrete Sachen, die, wenn ich das sehe, was die Teams hervorbringen, ja, eine echte Freude auslösen in dem, was wir hier machen.
Genau, weil wenn wir in die zweite Phase schauen, wenn ihr als Umsetzungscluster hier beauftragt seid, dann steht jetzt schon natürlich fest, welche Projekte ihr in den nächsten Monaten und Jahren voranbringen möchtet. Da gibt es sowas wie DataSim 2.0, Mosaik, alles wunderbare Namen, Mobi-Pionier, Vipa, aber auch was zum Thema Sharing. Und da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, weil ich gesehen habe, es gibt hier auch ein neues Projekt, das sich speziell mit dem Thema Carsharing befasst, was ja vor einigen Jahren vielen Münchnern auch als neue Verheißung verkauft wurde. Und dann stotterte der Motor da aber ein wenig und immer mehr Unternehmen haben sich auch zurückgezogen aus dem Auto-Carsharing-Markt und viele Stadtteile finden gar keine Autos mehr, die dort geshared werden können. Was verbirgt sich denn hinter diesem
Confission-Share-Projekt? Ja, aus der Förderlogik kommt so ein Zwang, dass man so Abkürzungen und fantastische Worthülsen schafft. Aber Confission Share hat tatsächlich einen spannenden Hintergrund. Komfortables, effizientes Sharing.
Okay.
Ja. Genau, das ist eine Weiterführung, eine Weiterentwicklung aus der ersten Phase. Wir haben in den letzten 3 Jahren Confission Share 1 schon mit einem großen Immobilienentwickler in Neuhausen getestet. Wie Carsharing radikal klein gedacht auf Nachbarschaft innerhalb eines Hauses in der Tiefgarage funktionieren kann. Wir haben 5 Familien gehabt, die für ein Jahr ihre Autos abgegeben haben. Die standen eine halbe Stunde außerhalb von München auf einem Parkplatz mit so einem Tracker drin. Mit, wenn sie gefahren sind, kann ja mal sein, in einem Notfall oder so, konnten wir das sehen, aber erstmal haben die ihre Autos abgegeben. Und wir haben Elektrofahrzeuge, Elektroinfrastruktur in die Tiefgarage gebaut und haben ein Sharing-System aufgebaut, wie diese 5 Familien diese Autos teilen konnten. Es gibt mehrere Gründe, warum Carsharing immer noch nicht so gut funktioniert und eine echte Alternative darstellt, wie wir uns das alle versprechen, also eine höhere Auslastung der Fahrzeuge. Unsere Autos stehen, Privatautos, 97% der Zeit. Das ist einfach ineffizient. Warum können wir nicht mehr sharen? Das war das große Versprechen von Carsharing. Free Flow in der Stadt. Ich brauche immer überall dieses Auto. Es hat nicht funktioniert, weil das Businessmodell nicht richtig funktioniert. Die Menschen sind nicht bereit, das zu finanzieren oder zu zahlen, was man wirklich braucht, damit es irgendwie tragfähig ist. Dann der Umgang mit den Fahrzeugen, also Commitment, wie sauber und so weiter. Dahinter lasse ich das, das ist die andere Frage. Und viele Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass dieses Free Flow nicht funktioniert oder nicht so gut funktioniert hat, wie wir uns das erwünscht haben. Andere Ansätze wie Stadtauto sind erfolgreich, aber auf einem kleinen Stake. Die können nicht so richtig skalieren.
Stationsgebunden.
Stationsgebunden. Mhm. Ist kompliziert in irgendeiner Tiefgarage. Wie komme ich da rein? Schlüssel, Öffnung, Versicherung und so weiter. Und wir denken es jetzt nochmal radikal kleiner. Das hat wunderbar in der ersten Phase funktioniert. 5 Familien. Und wir haben nachgewiesen, dass alle Familien in der gesamten Zeit nie, auch zu Peakzeiten, wenn sie ein Auto haben wollten, kein Auto bekommen haben.
Wie viele Autos hattet ihr für die 5 Familien?
5. Statt 8 Fahrzeuge vorher.
Also die 5 Familien hatten 8 Fahrzeuge?
Die hatten vorher 8 Fahrzeuge.
Aber das ist wahrscheinlich sogar, ist das nicht überdurchschnittlich für München? Oder haben die immer noch, ich dachte, die Münchner haben nicht mehr so viele Autos?
Auf ganz München gedacht nicht, aber für die Auswahl, für die Familien, die wir da hatten schon. Mhm. Also eine Reduktion von bis zu 30% haben wir theoretisch nachweisen können. Das ist jetzt ein ganz kleiner Case gewesen. Aber wir haben gemerkt, dass wenn die Familien sich kennen, anders buchen. Da reserviert keiner 4 Wochen vorher, um eventuell mal in die Berge zu fahren am Samstag. Wenn sie wissen, Samstagmorgen muss die Familie oben zum Markt mit dem Auto. Warum auch? Also, ne? Beispielsweise. Und das skalieren wir jetzt hoch, weil 5 Familien sind noch nicht so aussagekräftig. Zusammen mit vielen Partnern. BMW ist dabei zum Beispiel. Ergo, die neue Versicherungslösung für solche Angebote entwickeln wollen. Wir gucken, ob wir Startups draus entwickeln können. In größerem Stil mit mehr Immobilienentwicklern und einer neuen Komponente, weil da haben wir Fahrzeuge in die Immobilien reingegeben. Das ist spannend für Immobilienentwickler, die später vielleicht mal zur Wohnung auch Zugang zu Fahrzeugen vermieten. Zu deinem Mietvertrag kriegst du so und so 4 Stunden Autozugang beispielsweise. Du musst nicht mehr dein eigenes Auto mit in die Tiefgarage bringen. Und mit BMW gehen wir jetzt noch ein Stückchen weiter und gucken mit einem digitalen Schlüssel, dass ich mein Auto einer geschlossenen Nutzergruppe, die ich kenne, vermieten kann. Mhm. Mhm. Mein eigenes, das ich besitze. Und das ich digital mit dem Handy freigeben kann, wenn ich im Urlaub bin oder wenn ich es nicht brauche. Und auch sagen kann, wer kriegt's. Und nicht irgendwelche Fremden. Und da weiß ich nicht, wer mit meinem Auto fährt, sondern ich sage, wer es bekommen kann. Und dafür braucht es auch Versicherungslösungen und insgesamt dann halt das Ziel, dass wir die Fahrzeuge, die wir haben, effizienter auslasten. Dass die mehr fahren. Weil der Need ist da, Menschen müssen auch mit dem Auto fahren. Aber es braucht Fahrzeuge und nicht Stehzeuge.
Ja, aber 5 Fahrzeuge bei 5 Wohnungen ist ja immer noch ein Stellplatzschlüssel von 1,0, ja. Wenn wir eigentlich in München gerade im Stadtrat auch 0,1 als Möglichkeit jetzt beschlossen haben. Das ist jetzt für mich ein bisschen desillusionierend. Mhm. Aber zugleich vielleicht auch die Realität, wenn man ja auch wirklich mit vielen Menschen spricht, denen auch wirklich dieses Thema mehr Fahrrad, mehr Fußweg, was auch zu Beginn unseres Gesprächs Thema war, in der Theorie schön finden, aber im Alltag zu oft auf ihr Auto immer noch angewiesen sind, weil, wie du gesagt hast, vieles, was im Umland passiert, geht nur mit Auto. Nach München reinkommen zum Pendeln ist sehr kompliziert ohne Auto. Zugleich haben wir die Zahlen, dass noch nie so viele Autos in München angemeldet waren.
Aber weniger fahren.
Hast du die Zahlen im Kopf?
Nicht ganz konkret.
Aber ungefähr, innerhalb des Altstadtrings oder innerhalb des mittleren Rings?
Nee, die Zahlen habe ich gerade nicht im Kopf, aber wir haben vor 3-4 Wochen kam die Studie raus oder die Zahlen raus. Also es sind mehr Autos, aber die noch weniger fahren.
Mhm. Ja. Okay, also das heißt, deshalb ist dieses Carsharing natürlich ein wahnsinnig wichtiger Hebel. Trotzdem muss man sich überlegen, wo die Autos stehen. Das ist vielleicht auch noch ein interessantes Thema, weil ihr auch mit Mosaik, glaube ich, das Thema Flächenaufteilung habt. Inwiefern spielt auch das Parken des Autos in der Oberfläche eine Rolle in eurer Forschung oder in eurer Anwendungskonzeptionsuntersuchung? Und inwiefern ist da auch wieder die Sache gerecht zu beurteilen? Weil wenn ich die Autos nicht mehr günstig oben abstellen kann, bestrafe ich ja wieder die Mittelstandsfamilie, die sowieso schon knapp haushaltet, aber unbedingt ihr Auto braucht.
Ja, da gibt es keine einfachen Antworten, weil es keine einfache Frage ist. Es ist ja viel komplexer. Also die komplexe Frage ist, die gesellschaftliche Dimension, wem gehört der öffentliche Raum? Wie teile ich den öffentlichen Raum auf? Wir haben eine gegebene Realität, die letzten 50 Jahre sich entwickelt hat, die rein wertfrei betrachtet ungerecht ist. Absolutes Übermaß an Perspektive für Fahrzeuge im öffentlichen Raum, die dort Platz einnehmen. Und auf der anderen Seite braucht es diesen Platz. Und dazu kommt dann noch, dass wir ganz viel ungenutzten Platz in Städten haben. Tiefgaragen von Industrie, über Arbeitgebern, die nachts und am Wochenende freistehen. Supermarktparkplätze, auf denen aus vielerlei Gründen nachts und abends zum Beispiel nicht geparkt werden darf. Und an all diesen Stellschrauben muss man irgendwie rangehen. Also einerseits gucken, welchen Ort und welche Fläche habe ich, die ich nutzen kann, ohne neu bauen zu müssen, sondern die schon Bestand da ist. Wie komme ich daran? Die andere Frage ist, wie viel Platz will ich als Familie tatsächlich im öffentlichen Raum auch beanspruchen? Das sind keine Fragen, die von heute auf morgen innerhalb von 2-3 Jahren beantwortet werden können. Das sind aber Fragen in der Stadt, die für Familien, die jetzt ein Auto besitzen, die in 5, 6, 7, 8 Jahren vielleicht ein neues Auto kaufen müssen, weil ihr es nicht mehr funktioniert, dann an dem Punkt eine alternative Entscheidung treffen können, weil das System sich bis dahin so in der Stadt so entwickelt hat, dass ich vielleicht über Sharing-Angebote viel besser, viel leichter an Autos rankomme, als wenn ich mir selber eins kaufe. Das heißt, was ich damit sagen will, das sind auch alles Prozesse, die lange dauern. Keiner verkauft wenige von heute auf morgen ihr Auto, in das sie investiert haben, weil sie sagen, ich fahre zu wenig damit. Daher müssen wir da ein bisschen länger drauf gucken und auch ein bisschen komplexer drauf gucken.
Genau, man merkt schon im Freundeskreis, es gibt schon die ersten Familien, die dann irgendwie, als der Van kaputt geht, sich jetzt die Neuanschaffung sparen, unter anderem, weil das Auto natürlich auch immer teurer wird und die Angebote aber attraktiver. Also wird sicherlich spannend, wie sich das weiterentwickelt. Dieses Sharing-Thema wäre aber vielleicht ja auch ein Thema, du hast es angesprochen, zum Thema Leerstand bei Garagen. Gibt es in die Richtung auch Überlegungen, dass ihr versucht, Modelle zu entwickeln, wie man Tiefgaragen vielleicht anders nutzt, um auch Parkraum, der nicht an der Oberfläche ist, günstiger zu entwickeln?
Ja, also konkret in Mosaik haben wir den anderen Fall, dass wir mit Schwarz Mobility, also Lidl, testen werden und erproben werden, wie Supermarktparkplätze im Quartier genutzt werden können. Also man muss sich diese Projekte so vorstellen, die fangen jetzt an und jetzt gehen Projektteams los, zu schauen und zu analysieren, in welchen Quartieren wollen wir unsere Experimente machen, mit welchen Partnern, mit welchen Ausmaßen, mit welchen Interventionen. Und ich möchte nicht ausschließen, dass wir, je nachdem, wo wir hingehen, vielleicht auch Arbeitgeber finden, die Industrie-Tiefgaragen irgendwie haben. Aber das kann ich dir jetzt noch nicht sagen, welche das sind und ob wir das finden.
Die können sich auf jeden Fall melden.
Klar ist es bei Lidl, also Lidl arbeitet dabei und der Rest kann sich gerne melden.
Genau.
Also, Münchner Rück oder Allianz in Schwabing, sehr ja, viele, sehr große Tiefgaragen.
Und auch die Stadt hat, glaube ich, viele Tiefgaragen, die in guter Lage sind und oft leer stehen. Und da fehlt es, glaube ich, auch oft noch an den technischen und versicherungsrechtlichen Lösungen. In dem Sinne vielleicht auch jetzt nochmal so die Tipps zum Weiterlesen und Vertiefen. Wir haben auf jeden Fall wahnsinnig spannende Impulse bekommen mit sehr vielen Akronymen, die wir genannt haben, die wir auch in den Shownotes nochmal erklären und verlinken und auch zum Nachlesen jede Menge Stoff zu den üblichen Webseiten, die mit M-Cube in Verbindung stehen, abliefern werden. Aber vielleicht hast du, Oliver, auch noch so ein paar Impulse oder Lese- oder Hörtipps mitgebracht, die unseren Hörerinnen und Hörern hier vielleicht ganz gut tun könnten.
Ja, gerne. Was ich sehr gerne höre und was ich jedem empfehle, der sich mit der Zukunft der Mobilität auseinandersetzt, ist einerseits der Mobilitätsreport, den die Brand 1 gerade rausgebracht hat, zusammen mit der Zukunft Nahverkehr, eine Brancheninitiative vom ÖPNV. Sehr, sehr spannend, auf Zahlen runtergebracht und Stories, 50 Seiten. Wie sieht denn die Zukunft der Mobilität aus und wie sieht sie heute aus? Mobilitätsreport, Brand 1, definitiv. Mhm. Tollen Podcast. Stefan Tschirtschewitz, Mobility-Influencer, Schwarz Mobility Managing Director, hat einen ganz tollen Podcast. Letzte Woche Agnes Tjarx, den Verkehrssenator aus Hamburg zum Beispiel da gehabt. Super spannend. Den kann ich jedes Mal empfehlen. Lass mich überlegen, was würde ich sonst noch weiterempfehlen? Also gibt
es ein zeitloses Buch?
Es gibt viele aktuelle spannende Bücher. Das Verkehrswesen vom Heinrich Stößenreuther, Initiator der Klimaunion, würde ich da zählen. Auch Autokorrektur von Katja Diehl, immer noch spannend und aktuell.
Ja, aber Autokorrektur ist so ein Buch, was man gelesen haben sollte, wenn man in dem Thema diskutiert. Und genau, wir werden die Diskussion mit dir auf jeden Fall weiterführen. Wir werden nämlich im besten Falle auch eine Kolumne von M-Cube auf Muckbook finden in der nächsten Zeit. Das kann man hier schon mal vorweg teasern. Wir freuen uns nämlich, wenn wir die Debatten, die in dieser Stadt so wichtig geführt werden müssen, um vielleicht auch die Konfrontation ein bisschen zu vermindern, in eine konstruktive Auseinandersetzung der besten Lösungen, die gemeinsam am besten gefunden werden, was in einem Cluster wie bei M-Cube in der Praxis erlebt werden kann, wenn sich alle an einen Tisch setzen. Muckbook soll so ein bisschen der Tisch werden, an dem sich alle setzen. Und ich freue mich, dass Oliver May-Beckmann mit seinem Team auch Lust hat, hier mit einer Kolumne dabei zu sein. Also auch da werden wir in Kontakt bleiben. Dann danke ich jetzt auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast, zum Start in die zweite Phase bei uns vorbeizuschauen. Und ich wünsche dir gute Nerven, viel Glück und weiterhin so gutes Vorankommen bei deinen Projekten.
Dankeschön. War schön, hier zu sein.
Danke.
Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins Muckbook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter muckbook.de.